Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, lieber Simon.
Hallo.
Na?
Hallo, Laura.
Hallo.
Hallo, Laura. Na?
Wie ist es?
Ja, wie ist es? Ich fange erstmal mit einem konzentrierten an.
So.
Es ist
Das ist halt
eigentlich
dein Stil.
es ist nicht so gut heute. Ich hatte heute einen sehr anstrengenden Tag. Der war auch ganz gut, der Tag, aber der fing scheiße an. Das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Ich habe heute Morgen ein Interview gehört auf WDR5 mit so einer Virologin von irgendeinem so Max-Planck-Institut. Und ich sag mal, Corona-technisch ist der Arsch noch lange nicht ab. Und das belastet mich tatsächlich ein bisschen heute, so über den ganzen Tag. Das macht nicht so gute Laune. Besonders gute Laune macht mir tatsächlich, dass ich heute meinen letzten Arbeitstag habe, vor 2,5 Wochen Urlaub, und wir nochmal Podcast aufnehmen können. Da freue ich mich ganz besonders drauf, dass dieser
Genau.
Tag nochmal so einen schönen Abschluss findet.
Ja, das finde ich auch. Freue ich mich jetzt auch drauf. Wir hatten auch heute hauptamtlichen Konvent und
Hack.
haben Hack. Und haben da ganz witzig ist immer Hack im Hackhauser Hof, wenn wir Klausurtagung haben.
Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag.
Ja, und da haben wir ganz viel darüber geredet. Ja, was machen wir, wenn wir wieder öffnen und was behält man bei, was lässt man. Das war einfach. Auch gut, das war gut, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, aber ich kann es noch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Weil heute beziehungsweise gestern auch der neue Lockdown wieder verkündet wurde und
Genau.
dann so einen Tag später sich darüber Gedanken zu machen, ist dann doch irgendwie
Das ist ein bisschen
schwierig.
belastend. Ich finde den kollegialen Austausch total wichtig und gut. Wir hatten nämlich heute nicht nur ganz normalen Hack, sondern wir hatten einen ganz besonderen Hack, nämlich mit den Kolleginnen und Kollegen, den sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus Oberhausen, vom Kirchenkreis in
Genau.
Oberhausen. Und das war, ja, das war total informativ und total schön. Und ich finde das auch sehr spannend. Jetzt so diese erste Kennenlernphase, dieses erste Dating quasi so, ne, zwischen unseren Kirchenkreisen. Man checkt sich noch so ein bisschen ab, man guckt mal so, wie der andere so tickt jeweils. Und man kann viel über sich selbst erzählen und also ich finde sowas toll, aber das war natürlich davon sehr überschattet. Ich hatte auch jetzt nicht so Bock, ich war nicht so krass motiviert. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass wir uns nicht unterkriegen lassen sollten. Und das machen wir ja zum Beispiel mit diesem Podcast. Wir senden weiterhin, wir bleiben hier auf Sendung für euch, für
Genau.
uns.
Und ich glaube, man kann auch schon so viel verraten. Das kam für mich die letzten Tage schon raus, als wir gearbeitet haben und uns über die Zukunft Gedanken gemacht haben und auch heute wieder, dass wir auf jeden Fall diesen Podcast beibehalten möchten.
Genau, das ist jetzt quasi von uns so entschieden worden, dass wir auch, sollte Corona irgendwann vorbei sein in 1.000 Jahren, wir trotzdem weiter Podcast senden. Ich weiß nicht, ob dann nach wie vor wöchentlich, aber zumindest mal monatlich oder
Ja.
zweiwöchentlich oder so. Aber wir haben so einen großen Spaß daran und wir hoffen ihr natürlich auch, dass wir sagen, also daran möchten wir gerne festhalten. Wir haben noch so viele tolle Gästinnen und Gäste für euch und wir haben noch so viel zu sagen und noch so viel zu erzählen und wer weiß, vielleicht stellen
Du,
wir
vor
auch,
allem du.
vielleicht, toll, jetzt bin ich voll aus dem Konzept.
Entschuldigung.
Vielleicht schrauben wir auch noch an der einen oder anderen Kategorie. Vielleicht fällt uns ja auch mal was Neues ein. Wir sind ja immer noch in der ersten Staffel, heute schon die 12. Folge. Und ich weiß gar nicht, wann wir Schluss machen. Also so Game of Thrones mäßig wäre ja eigentlich 10 Folgen.
Aber
Jetzt ist aber eher so Simpsons mäßig, ne? Dass wir schon, also weiß ich
ist das
nicht.
für Podcast üblich, Staffeln zu machen?
Weiß ich nicht,
Nee,
aber ich bin so
eigentlich.
ein Netflix-Opfer. Ich denke
Ja.
immer auch in Staffeln, weil dann kann man sagen, ah, die erste Staffel war viel besser als die zweite oder umgekehrt oder so. Dann kann man da auch so Nerd-Talks in so Foren, Oase Podcast, Internetforen, können dann, weiß ich nicht, Laura Lover 92 fetzt sich dann mit Simon Supporter, wer jetzt der bessere ist von beiden oder so, das könnte ja mal sein. Vielleicht macht ihr mal so ein Forum. Gibt es überhaupt noch Internetforen, außer so für VW-Schrauber und,
Ja,
weiß nicht, Leute, die alte Samsung
bescheuerte
Galaxies
Fragen aus
aufschrauben?
dem Internet.
Stimmt, gutefrage.de, ne?
Warum sehen Krokodile so schwul aus, wenn sie laufen?
Sie
Sie
sehen
sehen
immer
aus,
aus.
als hätten sie sich gerade die Nägel lackiert.
Genau. Tolle Frage.
Oder sind Hühner eigentlich Vögel oder Tiere? Ich
Richtig.
meine, sie haben Federn, also sind sie Vögel, aber sie können nicht fliegen, also sind sie Tiere.
So. Kann man auf der Sonne laufen? Also jetzt nicht im Sommer, sondern im Winter oder nachts, wenn es kalt ist.
Genau, guckt euch das mal an, ich glaube, das heißt.
Gutefrage.de. Und dann, oder best of
Ja,
gute
aber da
Frage, kommt das
gibt's auf
sofort.
YouTube also so einen Typen, der das vorliest und sich dabei einen ablaucht. Da
Komplett,
kann
ja.
man eigentlich nur mitmachen.
Der eskaliert völlig. Und ich denke mir dann immer, ja gut, ist ja schön, dass die Leute sich trauen, diese Fragen zu stellen, aber auf der anderen Seite dürfen diese Leute auch zur Bundestagswahl. Bin ich immer so ein bisschen konsterniert.
So ist es, ne?
Ja, so ist es. Ja, sonst, es ist ja noch nicht ganz so viel passiert seit unserem letzten Podcast. Letzten Freitag haben wir Podcast aufgenommen, da war der Lennart zu Besuch von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Ich habe den Podcast nochmal nachgehört, ich fand den sehr gut und sehr informativ. Du hörst ja unsere Podcasts nicht, ne? Du kannst das nicht.
Meine Freundin hört die und da muss ich manchmal dann das,
mithören.
Höre ich das am Rande mit, aber mir fällt das schon schwer. Also ich finde das einfach nervig, wenn ich immer höre, wie oft ich Ömser. Aber
findest du nur dich nervig oder nur dieses Öm oder findest du es auch einfach komisch, dich selbst zu hören?
Nee, damit habe ich nicht so Probleme.
Du hast ja auch eine schöne Stimme.
Ja, finde ich jetzt. Also ich spiele ja zum Beispiel auch Gitarre und ich habe auch mit Freunden schon viel Musik gemacht und da muss man ja zwangsläufig sich irgendwann mal aufnehmen und sich das mal anhören, ob sich das überhaupt gut anhört.
Ja, aber beim Gitarrespielen, da hat deine Stimme ja nichts mit zu tun.
Ja, aber ich singe ja dabei.
Aha, das hast du nicht gesagt. Ich weiß das, aber das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer im Zweifel nicht. Laura, konzentrier dich.
Ich musste mal was für einen Sonntagsgruß singen, aber das weiß eigentlich keiner außer dir. Du hast mich dafür. Nein, du hast erst gelacht und dann hast du mir eine total nette Rückmeldung gegeben, weil ich so unsicher war.
Ja, aber ich musste auch schon mal was für einen Sonntagsgruß singen. Das ging auch.
Gut, jetzt ist das bei dir so, dass du das voll gerne machst.
Was singen?
Mhm.
Ja, ich.
Und vielleicht noch eine kleine Kamera dabei an.
Ich singe schon gerne und ich habe auch kein Problem damit, dabei aufgenommen oder gefilmt zu werden. Das stimmt schon. Heute.
Bei mir geht ja direkt die Pumpe.
Heute hat eine Kollegin aus Oberhausen gesagt, dass die Laura eine wunderschöne Stimme hat. Und ich glaube, der Laura hat das gefallen, dieses Kompliment. Also solltest du diese Folge hören, liebe Kollegin aus Oberhausen, du hast der Laura damit den Tag versüßt. Der Laura ging es nämlich, glaube ich, auch nicht so gut, ne? Heute, du hattest auch einen Scheißtag, hast du erzählt.
Ja, auch die ganz. Ich habe das beim letzten Mal auch schon erzählt und ich will das auch nicht immer. Es ist einfach mittlerweile wirklich anstrengend und schwierig, hier alleine im Jugendhaus zu sitzen.
Das ist nervig, ne?
Das ist total nervig.
Immer nur der Simon, immer nur die Laura.
Und ich meine, wir sagen das unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch, aber so. Es ist
ja,
halt
es
trotzdem so
fuckt schon
und
an.
Es ändert nichts. Und es ist immer nur ein Versuchen, das Beste draus zu machen. Und da ist man, also auch wenn wir privilegierte Arschlöcher sind, ist halt so,
sind wir.
Hat es trotzdem auch seine Berechtigung. Und
zu jammern, meinst du?
Ja, nicht zu jammern, aber dass es einem nicht gut geht damit.
Ja, natürlich. Absolut.
So.
Absolut. Ich sehe das ganz genauso und ich finde deswegen, und ich glaube, das sage ich in jeder Folge, dass ich es einfach auch gerade deswegen so toll finde, dass wir so regelmäßig senden und dass wir uns also aufraffen und dass dieser Podcast irgendwie eins von wenigen Highlights in der Woche ist, wo wir einfach uns drauf freuen, wo wir das auch echt toll vorbereiten können und dann auch hinterher ein Produkt haben, was dann auch fertig ist, was wir hochladen können und so. Das tut schon wirklich gut. Aber wir wollen vielleicht jetzt, auch wenn dieser Podcast für uns durchaus therapeutische Zwecke und so hat, möchten wir euch gar nicht so krass damit volllabern. Wir haben nämlich heute keinen Gast und keine Gästin. Heute müsst ihr nur mit Laura und mir vorlieb nehmen. Und wir haben natürlich wieder unsere drei Kategorien. Wir haben wieder den Song und die Geschichte und den theologischen Input und so weiter. Und ich weiß nicht, wollen wir einfach mal starten, Laura? Oder hast du noch was so außer der Reihe zu sagen?
Ich wollte tatsächlich auch noch das mit der Rückmeldung heute ansprechen. Ah. Das hast du dann jetzt schon gemacht. Aber nein, ich wollte noch ergänzen, dass ich glaube, dass das eine Rückmeldung an uns beide war und gar nicht nur an mich, sondern in dem Moment hat die Kollegin halt quasi gecheckt, dass ich das bin, die das mit dir zusammen macht. Oder dass wir beide das sind, die das machen, weiß ich nicht genau. Deswegen ging das auch an dich. Und ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut. Und ich hätte es auch, wenn du es nicht gemacht hast, noch angesprochen.
Ja.
Also Grüße gehen raus.
Ich freue mich auch tatsächlich, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, immer über Rückmeldungen für diesen Podcast, weil es gibt halt bei Spotify keine Kommentarfunktion. Das heißt, wenn ihr Anmerkungen habt oder wenn ihr auch was zu kacken habt, ist ja auch in Ordnung.
Bitte,
immer
bitte,
raus
bitte.
Damit.
Ich habe auch eine ganz, ganz nette E-Mail bekommen und ich habe mich da wirklich, es hat mir...
Stimmt, die hast du mir weitergeleitet. Ja,
von unserer, kann man ja sagen, oder? Von unserer Pfarrerin Alexandra Cordes, dass mein Bäffchen-Beitrag ein sehr gut recherchierter Beitrag war.
Ah.
Und da hat sie mir eine Broschüre empfohlen zu dem Thema und tatsächlich, ich habe auch mit dieser gearbeitet.
So. Mit der gleichen Broschüre?
Ja klar, deswegen musste ich gar nicht so intensiv recherchieren, sondern die ist tatsächlich gut recherchiert und da die kann ich nur empfehlen und wenn man das bei Google eingibt, Bäffchen und Gleichstellung von Pfarrerinnen und so, dann kommt man da relativ schnell drauf.
Ah ja, guck mal. So ist das. Schön, schön, schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Kategorien. Laura, du hattest die Anmoderation eigentlich.
Ja, das heißt? Ja, wir haben die zusammen gemacht.
Wir haben die ja irgendwie zusammen gemacht. Auch schön, ne?
Ja, so ist das ja auch, wenn wir alleine sind. Also auch wenn, nein, so, das kam jetzt wieder, muss man immer alles erklären beim Podcast, weil die Leute das Gesicht ja nicht sehen.
Stimmt.
Wie auch immer, womit hättest du denn jetzt angefangen?
Ich glaube, heute mit theologischem Input.
Ja.
Möchtest du anfangen
direkt,
oder soll ich anfangen?
Der harte Tobak. Du kannst gerne anfangen.
Oder wollen wir eine Runde Schink-Schank-Schong spielen? Schnick-Schnack-Schnuck, Entschuldigung. Ah, es heißt
okay.
Schnick-Schnack-Schnuck. Ich muss auch meine Alltagsrassismen in den Griff kriegen. Es heißt Schnick-Schnack-Schnuck ohne Brunnen.
Schere, Stein, Papier.
Schere, Mausern. Stein, Papier. Eine Runde. Ah, ich habe gewonnen.
Er hat mich eingewickelt.
Wir hatten in der ersten Runde zweimal Schere, Klassiker. Und dann hatte ich aber Papier und Laura hatte Stein. Das heißt, ich darf anfangen.
Wir sind ja im Podcast. Das heißt, ich hätte hier machen müssen Schnick, Schnack, Schnuck.
Aber habe ich ja auch nicht gemacht. Ich habe nur so gemacht.
Okay.
Genau. Das heißt, ich fange an.
Genau.
Mit meinem theologischen Input. Es geht um den Dekalog, die 10 Gebote, das 10. Wort, 2. Buch Mose 20, 5. Buch Mose 5. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon ein bisschen gespoilert, dass ich jetzt nicht jedes Gebot mir rausnehmen will und so weiter. Also habe ich heute in meine schlauen Unterlagen geguckt und ein bisschen mal nachgelesen und mal in die Bibel geguckt und so weiter. Und habe mich aber dann trotzdem dazu entschieden, mit dem ersten Gebot zu beginnen. Das erste Gebot nach meiner Zählweise oder nach der Zählweise, die ich für die beste halte, das hatte ich ja schon vor 2 Folgen erzählt, lautet das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das sogenannte Fremdgötterverbot. So, das hören wir jetzt erstmal. Und bei den 10 Geboten neigen vielleicht auch einige Menschen dazu, zumindest ich neige dazu, in der Lesart bei den 10 Geboten, früher zumindest immer bei den Geboten so Verbote zu lesen. Und das ist ja auch ein ganz klares Verbot. Das ist das Fremdgötterverbot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Gebot gucken wir uns jetzt mal kurz ein bisschen an und machen so den ein oder anderen Exkurs dazu. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem historischen Background an. Wir haben ja geklärt, das Volk Israel war auf dem Weg, sind da unheimlich durch die Wüste gerannt und so weiter, 40 Jahre, die Idioten. Und dann gab es die beiden Gebotstafeln, dazu hatte ich ja letzte Woche schon was erzählt, mit den Göttergeboten und den Menschengeboten und so weiter, Doppelgebot der Liebe und so, ihr erinnert euch. Und man muss sich das so vorstellen, dass das Volk Israel zu einer Zeit unterwegs war und am Start war, da zwischen Ägypten und Kanaan, dem gelobten Land. Die waren Juden und das Judentum war und ist bis heute die erste monotheistische Religion. Das heißt, die erste Religion, die nur einen Gott verehrt. Das jüdische Volk, die Israeliten, waren damals konfrontiert von Nachbarvölkern, von anderen Völkern, die also da auch irgendwie in der Ecke gewohnt haben, die polytheistische Religionen hatten oder denen gefolgt sind. Das heißt, Religionen hatten, wo mehrere Götter eine Rolle gespielt haben. Man kennt das auch so aus irgendwelchen naturhistorischen oder sowieso historischen Museen, kennt man solche Götterstatuen. Wir sind alle spätestens seit Hollywood sehr gut unterrichtet über den Olymp und die ganzen griechischen Götter. Wir kennen die römischen Götter. Die ägyptischen Götter kennen wir hier, ne? Anubis und Ra und so weiter hier, Schakalkopf und Menschenkörper und so weiter. Und die Israeliten, die Juden, hatten einen Gott. Und von dem, Spoiler Alert, durften sie sich auch kein Bild machen übrigens. Und sie hatten nur diesen einen. Die anderen Völker hatten ganz viele Götter. Und das führte natürlich auch hier und da mal dazu, dass sich die anderen Völker so ein bisschen über die Juden kaputt gelacht haben. Nämlich gesagt haben, ihr habt nur einen Gott. Wie soll er das denn alles lenken? Und außerdem, wie sieht der überhaupt aus?
Weil es nämlich auch üblich, weiß ich nicht, aber oft vorkam, dass es tatsächlich solche Statuen gab, die man
ganz
dann
genau
auch zu Hause hatte.
Genau, die man angebetet hat und so weiter. Und also wir reden über Götter bei den polytheistischen Religionen, über Naturgötter, über Fruchtbarkeitsgötter, über Wettergötter und so weiter, verschiedene Götter. Und mittendrin, dieses kleine jüdische Volk, die Israeliten, mit ihrer monotheistischen Religion. Nein, wir haben nur einen Gott. Was macht das mit einem? Jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, okay, das ist ein bisschen wack, dass wir nur einen Gott haben, aber die anderen haben 250 Götter. Ja, wer ist stärker? Klar, die mit den 250 Göttern und so weiter. Aber wenn man da genau drauf guckt, dann macht das was. Und das ist der erste Punkt, den ich da habe. Nämlich, wenn ich mir überlege, dass ich für alles, was um mich herum ist, einen Gott brauche. Ja, ich bestelle den Acker, ich brauche einen Ackergott oder einen Landwirtschaftsgott. Oder ich hoffe auf gutes Wetter, ich habe einen Wettergott. Ich hoffe auf Fruchtbarkeit oder auf Liebe, dann habe ich einen Fruchtbarkeitsgott und so weiter. Ich habe da auch eine Hierarchie in den Göttern und so. Wenn ich da ein Thema habe, dann bete ich den Gott an und wenn ich damit ein Thema habe, dann den und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Dann führt das zwangsläufig dazu, dass ich im Prinzip alles vergöttere. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich aber sage, ich habe nur einen Gott, und zwar einen Gottvater, den Schöpfergott, der sich dann ja für uns Christen später quasi aufteilt in die Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, dann kann ich eine Lesart entwickeln, die Welt und alles, was um mich herum ist, und jetzt nicht falsch verstehen, entgöttert. Verstehst du, was ich meine, Laura? Mhm. Das heißt, in der monotheistischen Lesart des Judentums und auch übrigens des Christentums ist nicht die Schöpfung Gott, Gott des Ackerbaus, Gott der Liebe, Gott, sondern Gott ist Schöpfer. Der Schöpfer bleibt Schöpfer und die Schöpfung bleibt Schöpfung. Und das führt, so wie ich es sehe, zu der Konsequenz, dass ich sage, ich brauche keinen Gott für den Ackerbau, ja, sondern Gott hat den Acker gemacht und die Früchte auf dem Feld und den Samen und so weiter und ihn mir gegeben. Und ich kann ihn bestellen. Es liegt in meiner Verantwortung, was ich damit mache. Ich habe die Verantwortung, diesen Acker so zu beackern und so zu bepflanzen, dass er Frucht bringt, dass ich davon leben kann, dass Leute davon leben können und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, dieser Monotheismus gibt mir in diesem Umkehrschluss eine gewisse Autonomität und Verantwortung mit, die ich nicht auf viele verschiedene Götter abwälzen kann. Ja, es ist in meiner Verantwortung, man kann das bis zum heutigen Tag hochrechnen, es ist in meiner Verantwortung, dass ein Klimawandel passiert oder eben nicht passiert. Es gibt keinen Klimagott, keinen Wettergott. Es gibt die Schöpfung und die wurde mir geschenkt. Das ist ein anderes Thema und das ist eine andere Herangehensweise. Und das führt zu einer anderen inneren Haltung. Ja, und das wahrscheinlich insbesondere vor 2.500, 3.000 Jahren. Ja. Das ist der eine Punkt, auf den ich hin will. Und ich hatte ja gesagt, es wird ein bisschen vorlesungsmäßig. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Dinge auch ausgelassen. Ich nehme immer nur so die wichtigsten Sachen raus, die mir einfach wichtig sind, zu erzählen. Eine andere Perspektive möchte ich gerne noch bieten zu dem Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, nämlich die mir sehr wichtige sozialethische Perspektive. Das ist ja sowieso das, worum es mir insbesondere geht. Nämlich die sozialethische Perspektive von du sollst keine anderen Götter haben neben mir, bringt mich zu einem sehr berühmten und bekannten und sehr guten Film und einem Zitat aus diesem Film, nämlich zu Fight Club. Fight Club, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wenn nicht, sofort Podcast ausmachen, Fight Club angucken, danach Podcast weiterhören. Es gibt eine Szene in Fight Club, wo die beiden Protagonisten, gespielt von Edward Norton und Brad Pitt, in einem Diner sitzen und Bier trinken abends. Die beiden haben sich gerade kennengelernt und Brad Pitt, dessen Rolle Tyler Durden heißt, sagt zu Edward Norton einen Satz, den ich sehr, sehr beeindruckend finde und bemerkenswert finde, nämlich den Satz, alles, was du hast, hat irgendwann dich. Alles, was du hast, hat irgendwann dich. Fight Club, Tyler Durden. Was hat dieser Satz mit diesem Fremdgötterverbot zu tun? Wenn ich mir überlege, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dann denke ich daran, was ich mir, ich Simon und was die Leute um mich herum, die ich kenne, die ich mitbekomme, in der heutigen Zeit alles zu Göttern machen. Ja, ist mein Smartphone mein Gott? Sind meine Markenschuhe mein Gott? Ist meine Playstation mein Gott? Ist mein Konsum mein Gott? Sei es Drogenkonsum oder Alkohol, Zigaretten oder Süßigkeiten oder was auch immer. Ja, was mache ich zu meinem Gott? Alles, was ich habe, hat irgendwann mich. Wann verliere ich die Kontrolle über Konsum? Wann bin ich selber nicht mehr frei zu entscheiden und so weiter? Und wann hebe ich ein Konsumgut oder was auch immer auf einen Sockel, auf einen Gott oder in einen gottesähnlichen Status? Und wenn ich mir das erste Gebot angucke, dann lese ich dieses Gebot in diesem Zusammenhang und in dieser Konsequenz als ein befreiendes Gebot. Klammer auf Klammer zu, ich lese alle Gebote als befreiende Gebote. Als befreiendes Gebot, denn das erste Gebot lädt uns ein, im Prinzip innezuhalten und sich auf, ich sag mal, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja? Das erste Gebot könnte zum Beispiel sagen, du brauchst keinen unendlichen Konsum, um glücklich zu sein. Natürlich kannst und sollst du konsumieren und natürlich kannst und sollst du essen und du darfst auch trinken und du darfst auch Spaß haben und du darfst auch mal einen über den Durst trinken und du darfst auch gerne Fehler machen und du darfst auch von Dingen total begeistert sein. Such dir einen Fußballclub, wo du gerne hingehst und dafür lebst und die Lieder singst oder zieh dir ein Trikot an oder was auch immer, ja, spiel Gitarre oder find Bands toll. Völlig egal, darum geht es ja nicht. Aber dieses Gebot lädt uns dazu ein, nichts außer Gott zu einem Gott zu machen. Und das befreit mich. Denn wenn ich daran denke, dass am Ende des Tages es sowieso egal ist, weil das letzte Hemd hat keine Taschen, ja, das Leben endet eh tödlich und so weiter. Ich könnte jetzt so 1000 Floskeln dazu raushauen. Dann kann mich dieses Gebot ein bisschen beruhigen. Ich brauche nicht jetzt unbedingt das 20. Paar Schuhe. Ich muss jetzt nicht unbedingt das neue iPhone kaufen, nur weil es das jetzt gerade gibt. Ich kann auch ein bisschen innehalten und sagen, ich habe doch eins und das geht doch noch, das funktioniert doch noch, ist doch easy. Und ich meine das gar nicht so krass missionierend oder evangelikal oder so, weil das werdet ihr von mir eh nicht hören. Aber ich habe mir einen Satz aufgeschrieben und zwar, deine Beziehung zu Gott ist das eine, also das, was du daraus machst, deine Beziehung oder deine Meinung zu Gott, das kann sein, was du willst. Wenn du sagst, du glaubst nicht an Gott oder du glaubst an Gott, aber du hast hier und damit Schwierigkeiten oder irgendwas, das steht nicht in dem Gebot. In dem Gebot steht nicht, du sollst eine tolle Beziehung zu Gott haben oder alles glauben, was da steht. Das ist das eine. Aber was du zu Göttern machst, das ist das andere. Das ist das, was du beeinflussen kannst. Und das Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, befreit dich, befreit mich darin zu sagen, du brauchst nichts zu Göttern zu machen, denn du hast einen Gott. Und der liebt dich, egal welche Schuhe du trägst, egal welches iPhone du hast, egal was du konsumierst und wie häufig. Und da ist, ich finde auch gerade in Bezug auf Jugendarbeit ganz viel Inhalt drin, den ich gerne übermitteln möchte, den ich gerne den Menschen mitgeben möchte. Nämlich, deine Beziehung oder deine Meinung zu Gott, mit Gott, ist deine Sache, ist dein privates Ding. Was du zu deinen Göttern machst oder was du zu deinem Gott machst, das ist allerdings auch dein Ding, aber denk darüber nach, ob du das überhaupt brauchst. Das als kleinen Gedankeninput zum ersten Gebot. Wolltest du da noch was zu sagen, Laura?
Nee, ich muss das erstmal jetzt mal sacken lassen.
Mal sacken lassen. Ganz sehr. Soll ich in der Zeit noch einen Witz erzählen, oder?
Ja, mach mal einen.
Echt? Jetzt auf Kommando einen Witz erzählen?
Kannst du das nicht?
Ist gar kein Problem. Pass auf, ein junges Paar, ne, sitzt abends, samstagsabends in einer Wohnung alleine, ne, ist denen total langweilig, ne? Jetzt auch Lockdown und so, ne? Die haben nichts zu tun, können nicht rausgehen, nicht ins Kino, nix, ne? Sitzen da irgendwie auf der Couch und denken sich, Mensch, boah, was wollen wir machen, was wollen wir machen, ne? Sagt sie, boah, hör mal, Schatz, ich habe eine Idee, ja, was denn, ja, wollen wir nicht heiraten spielen? Sagt, ja, ist eine gute Idee, ne? Sie springt auf, rennt in den Keller, ne? Kommt hoch mit einem Hammer, ne? Haut alles kaputt, ne? Er sitzt auf der Couch und sagt, boah, langweilig, la, weiß ich doch, einfach Hammerhai.
Ich finde Witze nie witzig. Ich verstehe das Prinzip davon nicht. Immer wenn man sagt, komm, erzähl mal einen Witz. Oder wenn irgendwie auch als Kind schon, wenn jemand einen Witz erzählt, ist nie witzig.
Echt nicht?
Das ist immer nur so ein...
Okay, das war jetzt einer von drei. Ich erzähle heute in diesem Podcast drei fiese Witze.
Oh je, meine.
Ja, das hast du jetzt davon.
Na toll.
Und ich habe auch Joker, ich darf die erzählen, wann ich will.
Was?
Ja, ist das nicht ein cooler Deal?
Na okay.
Okay. Dann mach du doch mal weiter mit deinem theologischen Input.
So, jetzt sage ich einen Satz und dann kommt direkt der nächste.
Nein, das wäre zu absehbar.
Ja, jetzt, wo ich es gesagt habe.
Ja.
Genau, wir machen weiter mit meiner Serie, in der wir uns ein paar Bibelstellen angucken, die sich angeblich negativ zu Homosexualität äußern. Und wo es durchaus Leute gibt, die das benutzen, auch heute noch, um zu sagen, das geht ja alles gar nicht. Und jetzt komme ich und sage, so nicht. Und zwar habe ich heute die Geschichte von Sodom mitgebracht. Also das kennt man, denke ich, von
das ist doch diese Metal-Band,
Sodom,
oder?
Sodom und Gomorra. Und es gibt noch eine Geschichte, ich glaube Gibea, die ist sehr ähnlich, deswegen habe ich die jetzt nicht mit reingenommen. Genau, das, weil man die wahrscheinlich sehr ähnlich historisch kritisch einordnen würde. Und zwar geht es darum, diese Städte Sodom und Gomorra, das sind zwei Städte und die sind Gegenstand einer Erzählung im Alten Testament. Und die wurden, jetzt erzähle ich das Ende schon, ist aber okay, Gott hat die zerstört, indem er Feuer und Schwefel quasi draufgeschmissen hat, weil diese Städte, so steht es glaube ich drin, der Sünde anheimgefallen sind.
Ich finde, das ist eine auf jeden Fall eine konsequente Entscheidung.
Ich finde, das ist eine ganz normale Reaktion, wenn man unzufrieden ist, einfach ein bisschen mit Feuer und Schwefel durch die Gegend
zu werfen. Eine Stadt komplett platt zu machen und niederzuwalzen.
So. Auf jeden Fall einordnen könnte die Geschichte ungefähr, also der Abraham hat da noch gelebt und sein Neffe, der Lot, der wohnt in Sodom. Und da kommt jetzt Gott und sagt zu Abraham, pass auf hier, Sodom, die sind alle Assi, da will ich Feuer und Schwefel drauf werfen. Da sagt Abraham, warum? Kannst du nicht machen?
Chill mal.
So wie wir beide gerade. Der sagt, ja okay, wenn du 10 Leute findest, die gut sind, ja, dann verschone ich die. Da sagt der Abraham, ja kein Problem, dann schickt Gott 2 Engel zum Lot, weil der wohnt ja da.
Mhm.
So ungefähr. Und diese 2 Engel kommen dann jetzt in die Stadt und wollen halt gucken, ob die da wirklich alle so schlimm sind. Und klopfen beim Lot an eine Tür. Und der Lot ist total nett und lädt die ein und will wahrscheinlich direkt 1000 Essen auftischen und schmeißt den Herd an und holt die Weinpullen raus, keine Ahnung. Das sehen jetzt so ein paar, die da wohnen in Sodom. Und da kommen direkt alle an. Ne? Warte mal, wie steht's? Ich weiß nicht, da steht so ungefähr, es kommen alle an aus dem letzten Loch. So, also wirklich alle. Und die klopfen jetzt unheimlich an die Tür und sagen, ey, gib die raus. Pass auf, ich lese die Stelle mal eben vor.
Ja, die ist abgefahren, die Stelle. Ich kenne die aber diesmal, genau.
Ich habe jetzt hier Luther. Ich habe noch, was war die andere Übersetzung? Egal, ich habe jetzt Luther, also. So, die sind da jetzt angekommen, ne? Hier, der Lot hat unheimlich Brot rausgeholt und alles. Und dann wollen die sich hinlegen. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus jung und alt. Also alle jung und alten Männer.
Alle.
Das ganze Volk aus allen Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Gib sie heraus, dass wir ihnen beiwohnen.
Ansage.
So. Also die wollen, dass wir ihnen beiwohnen, könnte man jetzt schon kritisieren, dass das da so steht, denn ich glaube nicht, dass sie denen beiwohnen wollen, sondern die wollen ganz offensichtlich die komplett fertig machen und vergewaltigen.
Mhm.
So. Ich erzähle jetzt mal kurz.
Entschuldigung, also wie krass assi.
Da gehen wir gleich nämlich nochmal drauf ein, aber ich wollte die Geschichte einmal zu Ende erzählen, weil erst dann, glaube ich, macht es Sinn, wenn wir darüber reden. Die Engel sind ja jetzt auch Engel und haben auch Kräfte. Mhm. Und die schlagen die mit Blindheit und dann finden die Haustür nicht mehr. Das ist auch so albern alles eigentlich, ne? Und dann sagst du so, wir wollen die vergewaltigen. Sie schlugen sie mit Blindheit und sie fanden die Tür nicht mehr. Ey, was ist das für ein Gegensatz? So, ja, und also letztendlich haben die keine 10 Leute gefunden. Die Sache, ach so, ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen. Der Lot wollte nämlich statt der Gäste seine Schwiegertöchter oder so, die noch Jungfrauen sind, rausgeben als Ersatz. Das ist ja auch der Hammer, ne?
Ja, nun.
Und da müssen wir auch gleich nochmal ganz.
Andere Zeiten, Laura.
Müssen wir auch nochmal ganz genau drauf gucken gleich. Die finden auf jeden Fall keine 10 Gerechten in der Stadt und dann sagt Gott ja und tschüss.
Ja.
So. Und dann gehen die weg. Und Lot, gut, Lot überlebt seine Frau nicht, weil die wird noch zu einer Salzsäule.
Mhm.
Weil die durften sich nicht umdrehen, als die Stadt zerstört wurde. Und da dreht sie sich um und guckt nochmal und wird dann erstarrt zu einer Salzsäule. Das hat man schon mal gehört, deswegen wollte ich es jetzt nochmal sagen.
Ja.
Also, und genau deshalb, weil diese Männer quasi sagen, gib sie raus, wir wollen sie vergewaltigen, wird das oft als Argument, und das habe ich auch schon gehört, das haben mir schon Leute gesagt, in mein Gesicht, dass ja aus diesem Grund, weil das ja alles Huren, Prostituierte und wahrscheinlich Schwule waren, keine Ahnung, weil Lesben gab es ja damals nicht, die gab es einfach nicht, sollte diese Stadt zerstört oder wurde sie zerstört. Und jetzt komme ich und sage, Moment mal, das kann ich so nicht unterschreiben, denn das war eine lange Pause, ne? Warte,
ja, du sag auch.
So. Erstens, nicht alle Männer in Sodom waren schwul. Also sorry, wer mir kommt mit, ja, weil die schwul waren, die wollen. Du willst mir erzählen, dass alle Männer in Sodom da in der damaligen Zeit, wo man Jungfrauen rausgegeben hat anstatt seiner Gäste, dass die alle schwul waren? So, dann würde jetzt vielleicht jemand sagen, ja, nee, so habe ich das nicht gesagt. Dann sage ich, ja, okay. Dann geht es ja darum, dass die vergewaltigen und demütigen wollten.
Genau.
Dass sie die fertig machen wollten, dass die entehren wollten. Und zwar, weil die Assi sind und nicht gastfreundlich, weil die fremdenfeindlich sind.
Mhm.
So. Jetzt könnte man sagen, oder jemand könnte sagen, ja, aber wenn man jemanden vergewaltigen will, dann muss ja auch eine sexuelle Begierde da sein.
Das ist ja Quatsch.
Ja, das weiß ich nicht.
Also beziehungsweise, ich würde die These aufstellen, wenn ich mich da mal kurz einklinken darf, ich würde die These aufstellen, dass eine Vergewaltigung keine sexuelle Begierde bedingt, sondern dass also umgekehrt, dass durch die Demütigung und das sich selbst über andere stellen, was ja die Vergewaltigung in einer super krassen Konsequenz ist, ich glaube, das kann schon Leute antören.
Hm.
Verstehst du, was ich meine? Also nicht, ich vergewaltige jemanden, weil ich meine Sexualität nicht im Griff habe.
Da müssten wir jetzt wahrscheinlich, ne? mit jemandem aus der Kriminalpolizei drüber reden.
Oder so, ne? Aber also ich glaube auch nicht, dass das motiviert war, weil alle Männer in Sodom andere Männer geliebt haben.
Ja, genau. Das ist so. Ja der Punkt, wo ich drauf hinaus wollte. Es geht ganz klar nur darum, die komplett fertig zu machen. Und ich habe das einfach nochmal angesprochen, weil das halt tatsächlich auch in Literatur, also ich habe dazu gearbeitet, das wird angesprochen, dass ja da eine sexuelle Begierde vorausgeht. Und das finde ich einfach, darüber schon so zu sprechen, da merkst du ja selber, dass du gerade schon die Krise kriegst.
Mhm.
So. Vor allem, wenn man sich diese patriarchalen Strukturen im alten Israel anguckt. Ne? Und dieses, also ich sag mal, Frauen sind ja auch Objekt gewesen. Sexuelles Objekt.
So. Ja, offensichtlich.
Und wenn ich jetzt jemanden, oder wenn jetzt ein Mann einen anderen Mann vergewaltigt, selbst, also macht er ja in dem Moment diesen Mann auch zu seinem sexuellen Objekt und stellt ihn damit quasi auf eine Stufe, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das ist alles totaler Schwachsinn, aber so war es damals.
Hm.
Und deswegen ist da findet da diese Entehrung statt quasi, diese Demütigung. Was ich für mich maximal daran erkennen kann an dieser Geschichte, ist, dass die Schreiber dieser Geschichte, also die, die Autoren, dass die möglicherweise Schiss hatten vor so einer homosexuellen Gewalt. Das ist auch eine dumme Formulierung, aber weiß, was ich meine, ne? Mhm. Und man das deshalb wahrscheinlich mit da reingeschrieben hat. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Verstehe ich.
Was das für mich aber heute heißt, ist einfach, erstens geht es dabei nicht um eine Verurteilung von homosexueller oder queerer Liebe. Sowieso nicht. Das habe ich ja letzte Folge schon angesprochen, weil, oder vorletzte, weiß ich nicht mehr.
Ja, also Leute, die behaupten, dass es bei der Geschichte um Liebe geht. Ja, also so
Im Alten Testament gibt es homosexuelle Orientierung oder Liebe, partnerschaftliche Liebe gibt es nicht. Und das deswegen ist damit schon Feierabend. Sondern die Vergewaltigung muss an der Stelle verurteilt werden. Und die Vernichtung Sodoms ist nicht, weil die alle schwul waren oder weil die vergewaltigen wollten, sondern ist ein Symbol für diesen Bruch der Gastfreundschaft und vor allem für Fremdenfeindlichkeit. So, bumm. Mal umgedreht hier.
Vielleicht sollte man diese Auslegung mal den Christen in der AfD oder den Christen in der NPD oder so mal mitteilen.
Ja. Wenn ihr so weitermacht, ne, dann komme ich mit Schwefel und Feuer.
Wallah, ich komme mit Schwefel und Feuer.
So, dann ist Feierabend. Ganz genau.
Ja, nee, ist gut.
Genau, ja, das war die Stelle. Und es gibt, wie gesagt, noch eine andere. Die ist aber sehr ähnlich und deswegen werde ich die nicht nochmal extra bearbeiten. Und beim nächsten Mal, das verspreche ich, wenn ich dran bin mit theologischen Input,
gibt's. Du bist beim übernächsten Mal dran, ne?
Ja, also beim nächsten Mal, wenn ich dran bin, gibt es auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
Oh, wie schön.
Keine mit Schwefel und Feuer und Vergewaltigung, sondern... Mal eine schöne.
Dankeschön, Laura. Laura, eine Frage habe ich noch. Weißt du, wie viel Deutsche man braucht, um eine Glühbirne einzuschrauben?
Nein.
Nein? Ein. Weißt du warum?
Nein.
Deutsche sind effizient und haben keinen Humor.
Okay, da war 2 von 3, ne?
Ja. Sie werden auch nicht besser.
Hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck.
Nee, aber macht ja nichts.
Mal gucken, wie die 3 wird. So, wir haben noch die Geschichte auf dem Zettel aus der Arbeit.
Ja.
Anekdote.
Genau, soll ich direkt weitermachen?
Ja.
Weil ich ja ab morgen Urlaub habe, 2,5 Wochen.
Jetzt wolltest du so schnell wie möglich raus.
Nein, aber deswegen habe ich eine Geschichte mitgebracht, die mich ein bisschen an Urlaub erinnert.
Oh, okay.
Eine Freizeitgeschichte von einer Freizeit, ich weiß gar nicht, ob wir davon schon mal erzählt haben, 2015 in der Toskana.
Nee, davon hatten wir noch keine und auch generell sind Freizeitgeschichten bei uns eigentlich,
der kommt
nicht so oft vor.
Nee, kommt nicht so oft vor, aber tatsächlich, also 2015 in der Toskana, junge Erwachsenenfreizeit, wir hatten, das müsst ihr euch so vorstellen, ein Haus, da konntest du sie zu sagen, das war ein alter Bauernhof in der Toskana auf einem Berg mit Blick ins Tal, überall standen Zypressen, man konnte Sonnenuntergang gucken, wir hatten einen Pool, da standen Pferde auf der Wiese und der Hausvater, Carlo hieß er, hat da
es
auch gewohnt.
Das ist immer so Klischee, es ist eigentlich ja, nicht
ja.
zu fassen.
Ja, der in Irland hieß Patrick, der in Italien hieß Carlo und so weiter. Und ich hatte auch mal einen Hausvater in Dänemark, der hieß Ole. Klar,
ja.
Natürlich. Und auf jeden Fall, der Carlo, der wohnte auch auf diesem Hof. Das heißt, wir haben den im Prinzip jeden Tag gesehen. Und der Carlo, der war so ein bisschen so vom Typ her, Typ Janosch-Buch. So ein etwas älterer, total liebenswerter, lustiger Mann.
Mhm.
Kein Wort Englisch sprach er, kein Wort Deutsch, natürlich fließend
nichts.
Italienisch. Wir hatten jetzt allerdings, was die italienischen Skills anging, auch eher so Grundschulniveau oder eher Kindergartenniveau. Das heißt, wir konnten uns mit Carlo nicht so richtig gut sprachlich verstehen, aber mit Händen und Füßen ging das astrein. Und der Carlo, der hatte ganz viele Tiere. Der hatte Katzen und Hunde und Kaninchen und Meerschweinchen und so weiter. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, der kann mit denen auch sprechen, weil... Also der war wirklich wie aus so einem Janosch-Buch, der Typ. Der hatte auch so einen richtig mächtigen Schnurrbart und so ein bisschen schütteres Haar. Und der hatte auch eigentlich immer nur eine Badehose an und so
immer,
Schloffen.
Immer oberkörperfrei.
Und immer oberkörperfrei. Auch, ich sag mal, eine recht stolze Plauze. So.
Sehr rund.
Genau, so eine runde, feste Altherrenplauze. So, wenn man da so draufhaut, dann macht die so... Weißt du? So, die ist bretthart und da schwabbelt nichts. Und der Carlo, der hat da oben einfach Dolce Vita gemacht.
Mhm.
Und der hatte Spaß ohne Ende und vor allem hatte der Spaß an unserer Gruppe. Irgendwie mochte der uns total gerne. Und dann irgendwann kam der Carlo zu mir an und dann habe ich irgendwann verstanden, was er von mir wollte. Nämlich, er hat gesagt, oder er hat uns eingeladen, dass er am letzten Abend für uns Pizza macht. Mhm. Und der Deal war, er kümmert sich um alles, aber ich fahre mit ihm in seinem absoluten Schmiermüllauto, so einem alten Pickup, mit dem Hund hinten auf der Ladefläche in den nächstgrößeren Supermarkt und wir kaufen ein.
Ich bin auch mitgefahren.
Du bist auch mitgefahren.
Wir beide und Carlo.
Ah, okay, ich wusste gar
Kein
nicht mehr.
Kein Witz jetzt.
Ja, mach gut sein. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Ja.
Und dann haben wir da alles eingekauft. Und das haben wir dann natürlich bezahlt, aber der Deal war, der Carlo kocht für uns oder backt für uns Pizza. Und der hat morgens, der hatte so einen riesengroßen Steinofenpizza, völlig geiles Ding. Und der hat den morgens schon angefeuert, so mit Olivenholz und so, dass das so richtig heiß wurde. Und dann ab nachmittags kamen so ein paar italienische Autos auf den Hof gefahren und dann kam die ganze Familie von Carlo, seine beiden Töchter plus Männer plus Enkelkinder und so weiter. Und die haben dann mal richtig Pizza gemacht, aber vom Allerfeinsten. Und das heißt, im Prinzip, die haben den Teig vorbereitet und dann haben die da so eine Art Pizzastraße aufgebaut. Die beiden Töchter vom Carlo haben den Teig geknetet und ausgerollt. Dann haben die den weitergeschoben an ihre Männer. Die haben dann die Pizzen belegt, weiter an den Carlo. Und der hat mit richtig wie in so einer Pizzeria, mit so einem Pizzaschieber an so einem langen Stab, die Pizzen immer in den Ofen. Und der Ofen war so heiß, die waren innerhalb von 2,5 Minuten fertig. Und mal unabhängig davon, dass es wirklich die ungelogen leckersten Pizzen waren, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Also ich habe lange, lange danach keine Pizza hier in Deutschland gegessen, weil ich mir diesen Geschmack nicht verfälschen wollte.
Die machen auch komplett andere Sachen drauf eigentlich.
Hammer. Und vor allem diese Vorspeise, die war nämlich Pizzateig mit Olivenöl, frischem Rosmarin, Salz, Pfeffer, fertig. Und als ich da das erste Stückchen von gegessen habe, dachte ich auch, okay, kann ich einfach nur das haben, jeden Tag bis an mein Lebensende nur das essen, weil das Leckerste auf der Welt ist. Und man muss sich diesen Abend so vorstellen, wir waren also mit der gesamten Gruppe, saßen wir auf dieser Terrasse mit Blick ins Tal, die Sonne ging langsam unter, die Grillen zirpten, wir sahen die Zypressen, der Bussard kreiste, es war also mehr Toskana ging gar nicht, ja, die Steine von dem alten Hof und die Steine auf dem Boden waren noch warm von der Mittagshitze. Und wir saßen da und wir hatten leckeren italienischen Landwein da und kaltes Bier und kalte Cola und so weiter und Wasser in den Karaffen und so. Und wir saßen da und irgendwie zwischen uns die Hunde und Katzen, aber alle auch lieb und so. Und der Esel Iate irgendwie von irgendwo und Carlo und seine Familie machten Pizza. Und die haben, also wir waren 30 Leute, die haben bestimmt 120, 150 Pizzen gebacken. Auch ganz kleine, ganz dünne, man konnte auch ganz viel davon essen. Und es war so, ich saß da, ich weiß das bis heute, ich werde das mein Leben lang nicht vergessen. Ich saß da und aß diese Pizza und trank irgendwie einen Schluck Wein und guckte in dieses Tal runter und dachte mir, das ist der Himmel auf Erden. Also erstmal klischee-mäßiger geht's nicht. Das war wie in einem Katalog, wie in so einem TUI-Reisekatalog Toskana entdecken. Aber die ganze Stimmung an dem Abend war so friedlich und so schön und so urlaubsmäßig und so, ah. Und das Ding ist, dass ich diese Geschichte ganz oft schon erzählt habe, wenn es nämlich dann darum geht, weil alle Menschen auf der Welt haben schon mal die beste Pizza der Welt gegessen.
Ja.
Und ich muss dann immer sagen, ja, das macht alles sein und so, aber nein, ich habe die beste Pizza der Welt gegessen und zwar von Carlo handgemacht und Carlo konnte mit seinen Hunden sprechen und hat da oben in der Toskana einen Bauernhof auf dem Berg. Und da sollte man hinfahren und das war eine wunderschöne Zeit. Die Freizeit war schön, wir haben da auch tolle Sachen gesehen und so weiter. Aber dieser Abend, insbesondere dieser Abend, ist mir so sehr in Erinnerung geblieben. Das war so wunderschön und so toll und so lecker und so, oh, und ich meine, ich liebe ja Italien auch als Urlaubsland so sehr. Ich bin ja auch privat häufig in Italien, egal ob Gardasee oder Sizilien oder Amalfiküste und so. Das liebe ich ja alles wirklich. Und Toskana liebe ich auch sehr. Und an dem Abend habe ich wirklich alles geliebt. Und das hat mir meine Italien-Sehnsucht auch nochmal so krass irgendwie, das nochmal so gepusht und ich bin so dankbar, dass ich diesen Abend irgendwie erleben durfte und dass ich diesen Mann kennenlernen konnte, der so toll war, der mit Händen und Füßen irgendwie mit uns Späße gemacht hat und der uns alles erlaubt hat und alles war cool und schön und ach, Toskana.
Traumjob, ne?
Ja, also da habe ich wirklich gedacht und ich kriege Geld dafür, dass ich hier sitze und Pizza esse und einen Wein trinke. Wie geil. Manchmal ist es ja wirklich schön.
In der Toskana, da hatten wir so ein Essenshäuschen, So eine,
ja, so ein Küchenessenshaus, ne?
Ja, so eine Hütte irgendwie. Das hat mich an so eine Scheune erinnert.
Ja.
Und da hingen Fotos von vorherigen Gruppen und ich guckte mir die Fotos an und sagte, das ist doch dein Unikollege. Also wirklich mein bester Unikollege.
Ah jo, stimmt.
Und ich schrieb dem natürlich sofort eine WhatsApp. Na immer, was ist hier los? Toskana beim Carlo. Und als ich wieder zu Hause war, erzählte der mir, als die da hingefahren sind, ist er den Bulli gefahren und fuhr auf das Gelände drauf und hat als erstes mal so einen richtig alten Baum. Dieser Baum war dem Carlo richtig lieb, hat der erst so komplett umgewämst.
Nein, doch. Mit dem Bulli.
Ja, sicher.
Geiler Einstand für, hi, ich bin die nächsten zwei Wochen
genau.
hier.
Genau, ja. Nee, aber das hat er den auch verziehen und das zeigt auch nur, wie cool der ist. Also
ja.
Ganz entspannt.
Megatyp. Ich weiß noch, ich habe mich auf dieser Freizeit natürlich wieder verletzt. Ich musste ins Krankenhaus, weil ich mir den Zeh an einem steinernen Schirmständer so krass aufgehauen habe, dass mein ganzer Fuß angeschwollen war und ich habe den ganzen Tag in einer italienischen Notaufnahme verbracht. Und der Carlo hat mich in dieses Krankenhaus gefahren, hat gedolmetscht, obwohl der mich auch nicht verstanden hat. Ich war 11 Stunden in diesem Krankenhaus, den ganzen Tag. Und der Carlo saß 11 Stunden
ja, krass.
Im Wartezimmer und hat auf mich gewartet. Und,
oh, nee,
und mir zwischendurch noch eine kalte Cola gezogen.
Geiler Typ.
Megatyp. Carlo, wenn du das hier hörst, grazie mille.
Bestimmt hört er das.
Megatyp. Wir haben auch echt häufig Glück mit unseren Hosts. Und mit Carlo hatten wir wirklich so viel Glück und wir haben den
also
so gefeiert.
Also wir haben nicht häufig Glück. Ja, also das unterschreibe ich. Wir hatten aber, glaube ich, auch noch gar kein Unglück. Also gar nicht.
Nee, überhaupt
kann
nicht.
Kann ich mich an nichts erinnern.
Das stimmt. Aber Carlo hat auch die Gruppe, die ja auch häufig besteht oder lange Zeit bestand und hoffentlich immer noch besteht, wenn wir wieder Freizeit machen können, aus Stammkundschaft. Und Carlo hat uns so geprägt, dass über Jahre hinweg die Hausväter und Mütter von einigen Teilnehmern einfach
immer
Carlo genannt
ja.
werden. Was sagt denn der Carlo? Der Mann heißt Patrick. Ja, Carlo. Und so weiter. Ja. Carlo war ein geiler Typ und ich hab mir überlegt, irgendwann, wenn ich mal die Zeit habe und die Muße habe, dann schreibe ich ein Kinderbuch und Carlo ist der Protagonist. Das habe ich damals schon gedacht, ich muss das mal machen. Ich habe es natürlich nicht gemacht, aber eigentlich wäre es cool. Ich habe das auch noch so vor Augen, wie es da aussah und so, wie der Typ aussah.
Ja, vielleicht kann man da ja in ein paar Jahren auch tatsächlich vielleicht nochmal hin.
Das
Weil
stimmt.
Das war ja...
Da hängt ein Bild von Carlo, wie der am Pizzaofen steht, siehst du?
Ja.
Da ist er.
Ja, ja, genau.
Hier im Jugendhaus. Wenn man das Jugendhaus wieder besuchen darf, dann guckt euch Carlo an am Pizzaofen.
Er fragt uns aus, wer ist.
Genau.
Hier hängen ganz viele Fotos. Weil das war ja im Prinzip noch nicht, sag mal, wir haben ja Ehrenamtliche und Teilnehmende, die wir in Generationen quasi aufgeteilt haben.
Ja.
Und das war ja die mittlere und die ältere zusammen gemischt.
Ja.
Das heißt, in ein paar Jahren könnte man vielleicht mal.
Nochmal hinfahren.
Ja. Dann ist der Carlo bestimmt schneeweiß.
Ja, da war er noch grau. Ne?
Grau.
Ja. Hoffentlich macht er das noch. Ach, wie schön. Das war meine Geschichte. Meine kleine Urlaubspizza-Weingeschichte.
Schön.
Ja.
Kann man auch gebrauchen.
Oder?
Ja, total.
Finde ich nämlich auch.
Ja, ich erzähle diesmal von einer Party, weil das haben wir noch gar nicht gemacht.
Oh, von einer Jugendhausparty?
Ja, aber
hier
vorher.
Hier gibt's keine Partys.
Vorher muss ich von einer Freizeit erzählen. Weil das zu ich habe übrigens total vergessen, das steht ganz dick auf meinem Zettel ganz oben und ich habe es wieder mal überlesen. Ich wollte es beim letzten Mal schon machen. Ich sollte dich an was erinnern aus Kroatien.
Ja, stimmt. Eigentlich wollte ich nämlich eine Kroatien-Geschichte
erzählen.
Ist das
erzählen. Eine Anekdote?
Ja, das ist eine tatsächliche Freizeitgeschichte.
Okay, das heißt, da muss ich dich vor dem Podcast
machen. Ja, genau.
Alles klar.
Genau.
Weiß Bescheid.
Ich weiß aber schon, was ich beim nächsten Podcast erzählen muss. Das heißt, übernächsten Podcast erzähle ich die dann.
Alles klar.
Ich hoffe, ich weiß noch welche. Ja, kriege ich bestimmt hin. Ist egal. So, jetzt deine
Whatever.
Geschichte.
Pass auf.
Laura, hau raus.
Wir waren ja 2017 in Kroatien. Das wisst ihr vielleicht mittlerweile, wo wir überall mal in welchem Jahr waren. Und da hattest du dich am Knie verletzt, das wisst ihr auch schon und es tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal ansprechen muss, aber daraus ist entstanden, dass du quasi eine Hörbuch-Hobbygruppe gemacht hast, in der du mit deiner Lesestimme S vorgelesen hast von Stephen King.
Genau.
Und ein Ehrenamtlicher von uns, ich glaube sogar, dass du aus diesem Buch vorgelesen hast, das hast du ihm geschenkt.
Ja, ich hatte dem Ehrenamtlichen, der hatte Praktikum gemacht in dem Jahr und ich wusste, dass dieser Ehrenamtliche wird diese Geschichte lieben. Denn genau. Stephen Kings S ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher und der wird das lieben und er hat es verschlungen.
Und ich glaube, er hat es während der Freizeit noch gelesen, ist aber auch immer
genau.
mit in diese Hobbygruppe gegangen und hat quasi kollektives Hörbuch hören gemacht.
Genau.
Und der war auf jeden Fall total into it in dieser Geschichte und hat die, wie du sagst, verschlungen und geliebt. Und wir haben nach diesem Sommer im Herbst dann eine Halloween-Party hier. Und da hatte ich mich verkleidet und zwar als Pennywise. Also als S habe ich mich verkleidet. Das ist also, ich glaube, am meisten tritt er halt auf als Clown. Und ich habe das sehr aufwendig gemacht. Also ich habe mir wirklich so eine Halbglatze gemacht, die so ausgebeult war. Ich hatte einen riesengroßen Kopf. Ich habe ein Kostüm aus eigentlich einem Zombie-Kostüm selber noch erweitert mit riesengroßen orangen Knöpfen und so ein Kram und Bömmeln dran. Und also ich sah wirklich, wirklich schlimm aus. Ich glaube, das war eine ganz gute, ganz gutes Kostüm, was ich da.
Das war ein Megakostüm.
Man konnte mich auch
stell als. Stell mal jetzt mal nicht dein Licht unter den Scheffel. Nee. War schon eine.
Und man konnte mich, glaube ich, als Laura, wenn man mich jetzt nicht gut kennt, auch nicht mehr erkennen.
Ja.
Also war wirklich.
Das heftig. War schon à la Bonheur, was du da gemacht hast.
Meine Freundin Kathi war auch dabei, die hatte sich als Georgie verkleidet. Und das war quasi unser Partnerkostüm. Und ich kam hier an und ich weiß noch, der besagte Ehrenamtliche, der dieses Buch verschlungen hat und halt auch die ganze Geschichte gefeiert hat und so, guckte mich an, hat mir noch nicht mal Hallo gesagt, drehte sich um und ging. Und ich musste so lachen und ich habe gedacht, okay, das war jetzt halt ein Witz wegen dieser Geschichte, aber der hat wirklich den ganzen Abend über nur unter größter Anstrengung sich mit mir unterhalten können, weil der mein Kostüm so gruselig fand. Und mir ist das schon oft passiert. Ich weiß noch, wir haben im alten Jugendhaus mal eine Kinder-Halloween-Party gemacht und da habe ich mich als Hexe verkleidet und da gab es auch Kinder, die fanden mich zu gruselig. Die haben mich.
Du nimmst das offensichtlich ein bisschen zu ernst mit dem Verkleiden, Laura.
Ich finde das halt so, macht so Spaß.
Es macht sau Bock, sich zu verkleiden. Ne?
Und das ist tatsächlich meine kleine Geschichte, weil ich freue mich total darauf, weil es ja auch eine, ich bin überhaupt kein Karneval-Fan, gar nicht.
Mhm.
Aber ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich auf die nächste Kostümparty. Habe ich extrem Bock drauf.
Boah, ich finde Verkleiden auch so geil.
Und ich habe schon ganz viele Ideen für Kostüme und das muss mal wieder gemacht werden.
Absolut, bin ich voll bei dir.
Wenn das wieder geht, hier ohne Maske, Pipapo, Abstand, mal eine richtige Kostümparty, ey. Ich glaube, da packen aber einige ihre besten Kostüme aus.
Boah, das sage ich dir. Die geben auch richtig Geld dafür aus. Dann
ja, wahrscheinlich klar.
So, weißt du, die machen sich richtig Mühe und so.
Aber am geilsten sind die Kostüme, die wirklich richtig gut sind, aber komplett low budget.
Ja, also die man auch so selber macht.
Genau.
Die man auch so selbst irgendwie in seinem Kleiderschrank und so. Einfach nur ein bisschen Schminke braucht und dann.
Und da erinnere ich mich auch hier an ganz viele Kostüme.
Ich hatte auch mal ein richtig gutes Kostüm bei dir auf Halloween Party, privat.
Mhm.
Der Joker,
der
war richtig gut, ne?
Der war mega. Und wir hatten Medusa schon.
Mhm, stimmt.
Ne?
Wir hatten schon einiges.
Das war auch.
Wir hatten echt schon einiges Gutes hier auch
an
Verkleidungen. Absolut. Hör mal, da ist so eine ostfriesische Kneipe, ne?
Mhm.
Da kommt ein Ami rein, so ein Cowboy-Range-Farmer-Ami, ne? Mit so einem riesengroßen Hut, so einem weißen Cowboy-Hut und so einer Cowboy-Krawatte und so, ne? Mhm. Jackett und so, fette Zigarre. Und dann kommt er rein und da sitzen drei so ostfriesische Jungs, ne? Sitzen am Tresen. So Bauern-Typen und trinken Bier.
Mhm.
Und der Ami gesellt sich so zu, der, ne, und spricht so ganz gebrochen, ist Deutsch, ne? Ja, hello, zusammen, ne? Die so, Namen, ne? Namen. Guckt er sich so ein bisschen um, ne? Bestellt einen Whisky. Und sagt er, und? Seid ihr Farmer? Na, fragt er die, ne? Und die so, jo, kann man so sagen, ne? Jo. Ich bin auch Farmer bei uns drüben in Amerika. Wie groß ist euer Land, ne? Fragt er die, aber lässt die gar nicht ausreden. Er sagt, mein Land ist so groß, ne? Sagt er, mein Land ist so groß. Ich setze mich morgens in meine Auto rein. Ich fahre 10 Stunden nach Süden. Dann ich fahre 20 Stunden nach Westen. Dann ich fahre 10 Stunden nach Norden. Und ich fahre wieder 20 Stunden nach Osten. Und dann erst komme ich wieder an mein Haus aus. Dann bin ich einmal um meine ganze Land rumgefahren. Ne? Ja, ne? Die Jungs gucken sich an, ne? Trinken noch irgendwie einen Schluck Bier, ne? Ja, sagt der eine. Oha. Ja, so ein Auto hatte ich auch mal.
Ja, ich kannte den schon. Auch den ersten schon. Ja, aber ich muss ja jetzt hier so tun, als würde ich...
Ach, komm jetzt, hallo. Du kannst auch sagen, kenne ich schon. Aber erzähl trotzdem, weil so ist die Regel heute im Podcast.
Ja, deswegen.
So ein Auto hatte ich auch mal. Ich mag den Witz. Der ist ja, auch der mal. Ist, der war ist. Auch mal in einer Flens-Werbung, glaube ich. Gibt es auch auf YouTube. Könnt ihr mal YouTuben. Genau. Song. Laura, hau noch mal einen Song raus. Oder soll ich anfangen?
Das ist mir ganz.
Sollen wir nochmal Schnick, Schnack, Schnuck machen?
Ja, okay. Und diesmal müssen wir dann aber auch.
Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, oh. Schon wieder gewonnen. Ich hatte nämlich Stein und Laura hatte Schere. Ich habe den Song der Songs, den Übersong, den Simon Sandmann Megasong.
Der Song der Songs ist aber auch eine Ansage.
Das ist eine Ansage. Es gibt ja, ich habe ja.
Da müssen wir uns vielleicht gleich streiten.
Also, mein liebster, bester Freund Benny Pohl, der erste Gast in diesem Podcast war, der hat mal was sehr, sehr Cleveres gesagt, finde ich. Nämlich, es gibt kein Lieblingslied. Denn Lieblingslieder verändern sich. Es gibt aber vielleicht, wenn man auf eine einsame Insel fahren würde und man dürfte nur ein Lied mitnehmen, was man als einziges Lied in seinem Leben noch hören darf. Welches wäre das? Das finde ich ist eine viel, viel cleverere Frage als Lieblingslied. Und dieses Lied, was es für mich ist, habe ich heute mitgebracht. Ich habe schon dazu Andacht gehalten. Ich habe es schon tausendmal am Lagerfeuer gespielt. Ich habe es im Bandprojekt gespielt. Ich habe immer diesen Song irgendwie um mich herum, weil ich ihn so sehr liebe, seitdem ich ihn das erste Mal gehört habe. Bin ich so verliebt in diesen Song. Es ist einfach unfassbar. Er muss da rein. Es ist so sehr Simon und so sehr Jugendhaus und so sehr alles, was mit mir zu tun hat. Es ist Whatever von Oasis.
Wusste ich jetzt schon.
Ja, es ist der Song der Songs. I'm free to be whatever I. Das ist Freunde der Südsee. Was für ein Lied. Ich kann gar nicht, also wenn ich die ersten Akkorde höre, fange ich an zu grinsen und mein Herz läuft über bis heute. Ich kenne den Song seit 1994 oder 95. Der ist von 94, das war die Weihnachtssingle von Oasis. Und
ist das nicht dieser Song aus der Coca-Cola-Werbung?
So, wir brechen den Podcast jetzt hier ab. Und ich gehe mal eben eine Stelle ausschreiben. Hier ist gerade eine frei geworden. Also wenn ihr Lust habt auf evangelische Jugendarbeit in der Lukaskirchengemeinde, hier ist so eine Stelle frei geworden. 27 Stunden. Freundlicher Kollege. Und
tja.
Mit Musikgeschmack. Der Song so aus der Coca-Cola-Werbung. Ich
glaube, hab dich ja jetzt extra geärgert.
Weiß ich doch. Ja, Coca-Cola hat mal so eine Version mit so einem Kinderchor für ihre Werbung benutzt. Und dann saß ich mit meiner besten Freundin, mal zusammen irgendwo, ich glaube immer in Düsseldorf. Und wir beide sind so krasse Oasis-Freaks. Wir sind dann auch früher so ein bisschen hinterhergereist. So. Mhm. Und auch jetzt noch so Noel Gallagher-Konzerte und so pumpen wir ganz häufig. Und dann saßen wir irgendwo und dann lief der Song und neben uns saßen irgendwie Leute, das war ein Freilichtkino oder ich war im Biergarten, ich weiß gar nicht mehr genau. Und irgendwie am Nebentisch oder am Nebenstuhl oder so, als dann dieser Song lief, sagte ein Mädel zu ihrer Freundin, ah, hör mal, ist das nicht der Song aus der Coca-Cola-Werbung? Und Caro und ich waren so beide so, oh, Alter, was ist los? Der Song aus der ist die Oasis-Single von, die Weihnachtssingle von Oasis 1994, Bitch. Und das war halt so, ne? Naja, deswegen. Da die Laura diese Geschichte kennt, musste sie jetzt.
Du durftest mich mit der Witze ärgern.
Ja, nee, das ist fair.
Jetzt ist gut.
Jetzt erzähl doch mal deinen Song. Die Leute warten schon.
Ja, ich habe einen, den höre ich im Moment ganz oft, weil er mir total gut gefällt. Aber eigentlich ist es ein total trauriges Lied. Voll Liebeskummer und Trennungsschmerz, die ich jetzt gerade eigentlich gar nicht fühle. Also es geht mir da tatsächlich eher darum, wie sich der Song anhört. Denn der hört sich eigentlich eher an wie ein Partysong und der ist von Robin und heißt Dancing on My Own. Und weil ich mir so sehr wieder eine Jugendhausverkleidungsparty wünsche, habe ich den damit reingenommen, weil den möchte ich gerne auf unserer nächsten Party mal abspielen. Der ist cool.
Und da auf der nächsten Party sicherlich irgendwann auch die Oase Podcast Playlist, die heißt ja. Oase Podcast Musik heißt, bitte folgen. Wird er dann auch kommen.
Genau, und der eignet sich halt besonders gut für Partys, weil in diesem Song die Sängerin oder die Protagonistin quasi ihrem Ex oder ihrer Ex, das ist glaube ich offen gehalten, hinterher geht in den Club und da die Neue sieht. Aber Dancing on My Own, sie tanzen halt alleine weiter und deswegen ist der Song halt ein Partysong. Und deswegen ist es cool.
Okay.
Und das ist so ein perfekter, alle auf der Tanzfläche, also wenn sie den fühlen, aber dann geht der ab, das schwöre ich dir.
Okay. Und dann, das Schöne ist ja, dass in den Jugendhaus jeder und jede so die eigenen Tanzmoves hat.
Ja, ja.
Und die werden dann wieder ausgepackt.
Ich glaube, einige kennen den auch. Wenn du den hörst, könnte ich mir sogar vorstellen, dass du den auch schon mal gehört hast.
Okay. Ich bin gespannt.
Ist jetzt aber nicht so Ritsche-Ratsche-Party-Song, ne? Gar nicht. Also es ist ein guter Song.
Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich werde ihn auf jeden Fall gleich mit in die Playlist packen. Genauso wie Oasis, whatever. Ach, was schön. Da sind wir schon wieder durch für heute.
Das ging schnell.
Sollen wir schon mal verraten, dass wir nächste Woche trotz Urlaub senden?
Hast du ja jetzt schon.
Habe ich jetzt verraten, ne? Wir werden nächste Woche senden, obwohl wir, also ich Urlaub habe und du machst Überstunden frei.
Genau.
Wir werden trotzdem senden, weil wir haben eine sehr interessante Gästin nächste Woche und die konnte nur nächste Woche. Und dann haben wir gesagt, komm, was hier, wir sind eh nicht unterwegs, wir fliegen nicht nach Malle. Und weil wir noch die letzten drei Gehirnzellen, die in unserem Kopf übrig geblieben sind, irgendwie angestrengt haben. Und deswegen senden wir nächste Woche trotzdem. Das heißt, ihr könnt auch in den Osterferien oder wie auch immer jetzt, also einfach nächste Woche, auch wieder in den Genuss kommen, dass wir für euch in Wohnzimmern, Autos, Küchen, wo auch immer ihr uns hört, mit am Start sind. Darauf freue ich mich schon. Ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich hatte noch ein paar Witze, aber die erzähle ich nicht. Ich habe jetzt drei erzählt, das reicht.
Das war eine total angenehme, gemütliche Folge mit dir.
Das war gemütlich, ne?
Ja.
Weißt du, was ich jetzt mache?
Urlaub.
Feierabend und Urlaub. Sport mache ich jetzt gleich, aber dann, ich habe keine Termine mehr.
Das finde ich schön. Freue ich mich für dich.
Wir haben auch heute echt vieles geschafft. Das war auch gut. Wir haben noch das Konzept und so abgegeben. Es war super.
Ja, die ganze Woche war viel.
Ja, wir haben Dienstag.
Siehst du? Fühlt sich nicht an. Nee, aber letzte Woche war bei mir auch voll. Und deswegen,
das stimmt. Ja. Das stimmt. Gestern haben wir, vielleicht nochmal kurzer Werbeblock, gestern haben wir für Karfreitag zusammen mit der Kirchenmusik in unserer Gemeinde ein kleines Projekt in der Matthäuskirche gefilmt und eingespielt. Vielleicht guckt ihr euch das dann auf YouTube an, wenn es denn dann kommt. Ja, so.
Genau. Neue Folge Oase Talk
kommt auch bald. Ja, komm.
Dann habt ihr doch genug Stoff.
Reicht jetzt auch. Komm, wir sind wieder über eine Stunde und was?
Ja, nee, dann.
Die Leute werden hier schon ungeduldig. Die wollen jetzt auch endlich mal wieder was anderes hören.
Ja, dann mach aus jetzt.
Fest und flauschig oder Champagner nur im Gebinde oder was. Ihr Lieben, bleibt geil, bleibt cool und bleibt gesund und alles drumherum. Bis nächste Woche.
Das, was Simon sagt.
Ciao.
Tschüss.